Ich lese euch zwei Kapitel aus meinem Roman Barbarada. Das Leben ist vergänglich wie die Kopfhaare. Es spielt im Donaudelta. Donaudelta. Kapitel 1, in dem es damit anfängt, dass wir den kleinen Terroristen aufnehmen und ich mich auf das gute Geschäft freue. Am Abend, als der Terrorist hergebracht wurde, saß ich am Ufer der überfrorenen Donau und versuchte, den Himmel von der Erde zu unterscheiden. Im gleichmäßigen Grau markierten schwarze Punkte ein verlassenes Vogelnest oder den Ort, an dem eine Seerose ertrunken war, und an diesen Punkten war die ganze Welt festgenagelt. Das starre Jenseits des Flusses war mit Raureif verdeckt und daran rieb sich das einzige Wesen, meine phosphorisierende Albina-Tochter Ileana, die verbissen das Fischnetz immer wieder aufhob und fallen ließ. Ich spielte mit meinen gefrorenen Haarsträhnen, versuchte sie wie kleine Eiszapfen zu brechen, doch sie tauten stattdessen auf und schlangen sich mir langsam um die Finger. Wie im Märchen hatten die Drachen Sonne und Mond gestohlen, was Ileana und meine Enkelin Miruna sehr zu bedrücken schien. Miruna hockte seit unendlicher Zeit gebückt im Schilf und versuchte vergebens zu pissen. Ileana flatterte einsam und allein über das Wasser, wie sie es getan hatte, seit ich sie zur Welt gebracht hätte. Hinter ihr hatte die Welt im Einfrieren alle Tiefe verloren und die Ferne, aus der ihr noch ein Gottesgeschöpf irgendeine gute Botschaft hätte überbringen können, war verschwunden. Hier muss ich zugeben, dass Ileana in ihrem kleinen, miesen Dasein eine gute Botschaft wirklich nötig gehabt hätte, denn trotz ihres ungewöhnlichen Aussehens war sie doch eher gewöhnlich. Und wäre ich nicht ihre Mutter gewesen, hätte ich sagen können, dass sie der Erde unnötig Schatten machte. Mein mitleidiger Blick begleitete sie überall hin, auch wenn er nicht unbedingt unablässig an ihr haftete. Also war es diesmal wieder mein sorgvoller Mutterblick, der das Grau hinter Ileana so beharrlich drückte, dass es einen blauen Flecken bekam. Irgendwann sollte die schmerzvolle Stelle durchlässig werden, denn durch sie rutschte der sehnlichst erwartete Nello mit seinem kleinen Boot. Endlich hatte sich die Wirklichkeit mit den Aussagen meiner Karten gedeckt. Seit fast einem Jahr, seitdem Nellos Sohn, mein Enkel Emil, geboren wurde, bemühte ich mich, die Karten mit derselben Aussage zu legen, die mich, die kleine Miruna und meinen Sohn Ilie, von den hysterischen Anfällen dieser armen Frau befreien würden. Ileana hatte die Fischnetze wieder fallen lassen und strich sich mit den nassen Händen mehrmals durch die weißblonden Haare. Und je fester sie an ihren Haaren zog, desto schneller schien der kleine Nello ins Bild zu wachsen. Sein Motorboot tuckerte bald an die Eisscholle heran und besprengte das Grau mit warmem Motorenöl. Als Ileana die Hand nach dem Boot ausstreckte, ging ich zu Miruna ins Schilf. Ich wollte Ileana allein lassen und dennoch alles Erfreuliche miterleben, und in diesem kalten Bild ohne Echo war alles gleich nah, egal wie viel Schilf dazwischen lag. Meine bleiche Tochter war überschwänglich, wollte küssen, beißen, schloss Nellos steife Arme um sich und schrie von Zeit zu Zeit mit heiserer Stimme: Es gibt nichts mehr, nichts. Nellos Bewegungen verloren ihren Zusammenhang, er ähnelte einer schadhaften Vogelscheuche. Allein seine Augen klopften verzweifelt an die eisigen Luftwände rings um ihn, durch die nur noch sein Atem dampfte. Als er endlich ein längeres Flüstern hauchen konnte, schrie Ileana hysterisch: Lenk nicht ab! Worauf Nello wimmernd in ihre Umarmung zurücksank. Neben mir im Schilf hatte Miruna endlich gepisst. Um unsere Plastikstiefel herum begann sich das Wasser leise zu kräuseln. Aus dem unergründlichen Grau kamen ein paar Fische hervor, um sich die Eingeweide zu wärmen. Fang, rief ich Miruna zu und griff gleich selbst ins Wasser. Miruna fiel in das stumme Lachen, das uns seit je verband. Auf der anderen Seite des Schilfs hauchte sich Nellos Wimmern einen Weg durch die eisigen Luftwände, und so erfuhren wir alle zum ersten Mal vom Terroristen. Ich wollte euch nicht belasten, klagte Nello, aber wo soll ich hin? Nur du kommst mir in den Sinn. Ileana strich ihm durch die Haare, nur ich, beschwor sie ihn und küsste ihn zwischen die Augen. Nello versuchte, Ileanas Küsse abzuwehren und zeigte mit unzusammenhängenden Gesten auf die Fischnetze im Boot. Unter den Fischnetzen erkannte ich die zusammengekauerte Gestalt eines Menschen und verließ das Schilf, um ihn näher zu betrachten. Der kleine Mann lag reglos da, wie erdrückt von der schweren Wolke, die wohl vom Mirabellenschnaps herrührte. Das Gas war hin, die Wasserleitung ist geplatzt, klagte Nello, und ich muss sagen, dass ich einem Mann nie eine solche Winselstimme zugetraut hätte. Schon gar nicht einem, der von sich behauptete, der einzige Wächter einer streng geheimen Lieferung der Amerikaner zu sein. Meine Tochter schaute endlich auf das Boot. Sie schaute mit ihrem befremdenden Blick, der jedem auf den Geist ging. Allein ich wusste in meiner mütterlichen Rührung, dass Ileana kurzsichtig war. »Was soll ich mit ihm machen?«, wiederholte sie mechanisch Nellos Worte. »Du bist also nur wegen dem hergekommen.« Ich erinnere mich, aus gepeinigter Mutterliebe stark gezuckt zu haben, denn das Bild der Welt schüttelte sich ruckartig und ein paar gefrorene Vögel wurden durch die graue Blechdose geschleudert. Wieder einmal musste ich erkennen, dass meine Tochter kein Glück hatte mit den Männern. Am meisten hatte sie wahrscheinlich an jenem Bulgaren Boyko gehangen, der nur deswegen länger bei ihr blieb, weil er nicht wusste, wohin. Irgendwann floh er ins Unbekannte, wurde aber vom Meer zurückgespült mit einem heiligen Schein aus Schaum, der nach Tannenharz duftete. Den Mut für die Reise hat er sich nämlich mit unseren alkoholhaltigen russischen Shampoos eingeflößt. Nach Boyko zog sich meine Tochter immer mehr in ihre weiße Verbissenheit zurück, was sie niemandem liebenswerter machte. Mit Nello war dann ein Wunder geschehen und ich glaubte erst daran, als ich Ileanas kräftig wachsenden Bauch bemerkte. Zu der Zeit aber war Nello schon längst weggerudert. Miruna schritt aus dem Schilf heraus zu ihrer Mutter und begann, die kalten Fische aus dem Netz zu pulen. Meine Enkelin war erst 13, doch in den Momenten, die sie als peinlich einschätzte, wollte sie entschieden zu ihrer Mutter halten. Mit kaltroten Händen holte sie die Fische aus dem Netz und steckte sie in eine durchsichtige Tüte. Meine bleiche Tochter begann, ihr das dankbar nachzumachen. Nello stand unbeholfen da, sodass ich mich nicht zurückhalten konnte und ihm vergnügt zurief, »Na, Hübscher, einen schlechten Tag erwischt?« Nello schaute mich verwirrt an, vielleicht weil er nicht gleich wusste, wer ich war, und es auch schwer einzuschätzen war, dass eine so braune Frau wie ich die Mutter einer Albina sein konnte. Aber vielleicht auch, weil er nur eines im Sinn hatte und alles andere wie im Schlaf wahrnahm. Er stammelte vor sich hin, »Nur ein paar Tage, Ileana, dein Bruder kann auf ihn aufpassen, er braucht nicht viel.« Meine Tochter wandte sich ab. Merkwürdig, dass sie nicht einmal in ihrer Wutfarbe im Gesicht bekam. Warum, röchelte sie. Nello versprach ihr das ganze Geld, das er für den Gefangenen bekommen hatte, aber meine Tochter puffte abschätzig. »Wie viel?«, fragte ich für sie, und Nellos verzweifeltes Lächeln galt endlich mir. Ich stellte mich vor als die Großmutter seines Sohnes, womit ich ihn verblüffen wollte, um den Preis in die Höhe zu treiben. Ich lag nicht falsch. Nach kurzem Verhandeln nahm ich das Angebot an und Nello warf sich den eher schmächtigen Terroristen über die Schulter. In unserer warmen Hütte empfing uns mein braver Sohn Ilie mit aufgekochtem Mirabellenschnaps, was uns allen zum Verhängnis werden sollte. Das war jetzt der erste Kapitel. Ich lese euch Kapitel 16, auch aus der Mitte des Romans, worin Rothbards Parteigenossen einen französischen Kommunisten mit einer falschen Hochzeit belustigen und mein Mann mit Agrippina in den Bauch eines riesigen Störs genäht wird. Zunächst hatte ich den rotbärtigen Milizmann nicht bemerkt, denn als junger Mann hatte er, außer dem roten Bart, den ich ihn jetzt womöglich aus meiner Erzählpflicht, Personenprägnanz zu unterscheiden, andichte, nichts Bemerkenswertes an sich. Ich sah den Milizmann, als ich mich nach dem Auslöser für Antims Unbehagen umsah, nach demjenigen also, den mein hilflos schielender, damals gerade einäugig gewordene Freund angeschlagen mit »Guten Abend, Genosse Inspektor« begrüßte. Im Gelächter der Parteigenossen befahl der unscheinbare Inspektor meinem guten Freund, von dem er vorgab, ihn allzu gut und nicht unbedingt zu dessen Vorteil zu kennen, das linke Bein im Knie zu biegen und dort ein Holzbein anzusetzen, damit er den Rhythmus besser auf den Boden schlagen könne. Wir feierten damals große Feste zu Ehren eines französischen Professors, dem die Genossen unser schönes Donaudelta zeigen wollten, wobei alle unsere Frauen bunt geblümte Röcke ausgehändigt bekamen, um sie später im Kreistanz an den Hüften heben zu lassen. Ich brauchte nicht mitzutun, denn ich war hochschwanger mit Ileana. Pandele aber versprach mir, von den Leckerbissen der Genossen zu stehlen und ging deswegen fort, um vor ihnen den Reiseleiter zu mimen. Die Genossen folgten meinem Pandele, taten aber vor dem französischen Professor so, als seien sie hier zu Hause. Die Gesellschaft ruderte durch das Schilf und verscheuchte mit ihrem Gröhlen alle Vögel in die Höhe. Der französische Genosse fragte nach den Namen der bunten Vögel und Pandele musste schweigen. Allein ein großer Parteigenosse sagte abwinkend: Ach, der, von dem gibt es bei uns eine ganze Menge. Der Professor, der anfangs ein zurückhaltendes Männchen war, geriet zunehmend in aufgeregtes Staunen und wurde dann schlaflos. Schon in der Morgendämmerung saß er glücklich lächelnd am Ufer der Donau und sah den kleinen Fliegen zu, die wie aufgewirbelter bunter Sandstaub über dem Wasser schwebten. Antim, der als Dorfmusiker immer bei dem Gast blieb, musste leise Akkordeon spielen, am besten die Sozialistische Internationale. Sobald sich die Morgenröte über dem Wasser ausdehnte, sprangen die kleinen Fische heraus und schnappten nach den bunten Sandkörnchen. Manch ein kleiner Fisch schwang sich auf ein Seerosenblatt, zappelte dann zu 3, 4 Fliegen heran, die er auch erwischte, und wand sich mit letzter Kraft zurück ins Wasser. Aus dem Schilf stieß dann der lange Schnabel eines Silberreihers und klapperte nach den springenden Fischchen, bevor er wieder im Dickicht verschwand. Eine Zwergscharbe kletterte durch Nest auf das Moorgeäst, wo sie, vom Tauchzug ermattet, ihre langen Flügel zum Austrocknen ausspannte. Während das Wasser langsam von ihren Federn tropfte, nickte sie ein, wobei das Köpfchen zur Seite rutschte, bis sich der Schnabel im rechten Flügel abstützte. Ein Plätschern schreckte sie wieder auf, doch der Anblick der Hechte, die nun nach den kleinen Fischen schnappten, schien die Zwergscharbe nicht weiter zu beunruhigen. Sobald ihre Flügel getrocknet waren, würde sie alle Kraft aufbringen müssen, um den schweren Körper in die Lüfte zu heben. Der französische Professor schoss dabei mehrere Fotos. Die soeben aufgewachten Genossen fanden schnell zu ihrem Gastgeber Stolz und griffen mit schlaftrunkenem Wagemut nach den Gewehren. Vom Geknalle und dem Rückstoß ermuntert, schossen sie um die Wette nach den Hechten, verschmähten sich gegenseitig um die Gunst des fotografierenden Gastes ringend, erfrischten sich dann am aufklatschenden Wasser. Der französische Professor stöhnte vergnügt, sagte etwas wie »eine herrliche Barbarei«, worauf die Genossen, von der Freude ihres Gastes angestachelt, nach dem Dynamit riefen. Während der Schlamm in die Lüfte spritzte, musste Antim weiterspielen, immer lauter seine sehnsüchtigen Lieder: »Tuk, tuk, mein Herz so heiß, alle schlafen, nur ich nicht, du klebst an meiner Seele wie die Briefmarke am Brief.« Bald regnete es blutige Fischvölker. »Genossen, in Deckung!« riefen die Männer und zogen einander an den Hemden, steckten den langsameren Genossen zuckende Fische in die Hose. Ja, manch ein kleinrangiger Genosse bekam im Wirrwarr die Hose runtergezogen. Im gemeinschaftlichen Grölen stießen die ranghöheren anerkennende Pfiffe aus, meist aber spöttisches Gejammer, worauf das gemeinschaftliche Grölen nochmals anschwoll und der französische Professor in den Armen seiner so lange herbeigesehnten Genossen zum ersten Mal in seinem Leben Tränen lachte. Mit bebender Stimme gab Antim erneut die Internationale, sein verbliebenes Auge auf die Zwergscharbe gerichtet, deren Köpfchen sich in Panik so schnell hin und her bewegte, dass es für Antim dadurch beinahe unsichtbar wurde, die schweren Flügel weiterhin machtlos ausgebreitet. Sobald sich die Feier auf das Genossenschiff verlegt hatte, verscheuchten unsere Frauen die Fliegenschwärme und sammelten die noch verwertbaren Fischreste, woraus sie zu Hause frittierte Fischbällchen zubereiteten. Währenddessen erzählte mir Pandele, dass die Genossen blau gesprenkelte Kraken und orangenfarbene Fischeier aus der Dose aßen. Solche konnte er zwar nicht mitbringen, dafür aber die kleinen, glitschigen Früchte, die sich anfühlten wie Augäpfel. Sie schmeckten süß. Und während ich mit Ilia die Augäpfel schmatzend kaute, führte mein Pandele die Genossen die Donau entlang und sie tobten sich aus wie Kinder, übten sich im Kirschkern spucken und Steinfrosch hüpfen, spielten Wasserball, zogen verschlafene Fischer ins Wasser und stahlen badenden Frauen die Kleider. Pandello erzählte ihnen Geschichten von riesigen Welsen, die sich hinterhältig Enten, Hunde oder gar kleine Kinder schnappten, und begeisterte sie damit so sehr, dass sie beschlossen, nicht wegzufahren, ehe sie auf seiner Hochzeit getanzt hatten. Das sei hier Brauch, wenn man gute Freunde finde, sagten die Genossen ihrem Gast. Pandelles Hochzeit sollte das große Abschlussfest für den überwältigten Franzosen sein. Nur, wer konnte die Braut spielen, war ich doch schwanger und außerdem fast so schwarz wie eine Zigeunerin. Da trat der rotbärtige Inspektor vor und sein Vorschlag wurde mit dem Gröhlen der Parteigenossen begrüßt. Er hatte Agrippina vorgeschlagen, das einzige Mädchen, das auch beim Schwimmen ein Kleid trug und deshalb weiß, wie keine andere war. Agrippina habe mit Rotbart ohnehin was gehabt, munkelte man später, andere wiederum sagten aber unter vorgehaltener Hand, dass sie den jungen Milizmann forsch abgewiesen hatte. Die gespielte Hochzeit wurde ein Riesenfest, zu dem auch die Nachbardörfler herbeigeschifft wurden. Ja, es kamen sogar angesehene Genossen aus den Hafenstädten Tulcha und Sulina. Als erste wurden aus den Akazienwäldern im Norden 50 bärtige Lipovaren geholt, die auf ihren Geigen so lieblich spielten, dass uns die Brust quoll und wir trunken über die Sanddünen gingen. Ja, der arme Antim, der nicht aufhören konnte zu summen, hob im Überschwang das Holzbein zur Sonne hin, rutschte aus und brach sich den Schädel an einem Schildkrötenpanzer. Motorboote brachten uns hunderte von Rosenbogen, die in der nachmittäglichen Sommerhitze über herbeieilenden Köchinnen abblätterten. Pandele hatte mich in die Küche der Genossen vermittelt. Ich tauchte meine Arme bis zum Ellenbogen in orangenfarbene Fischeier. Von da aus verfolgte ich die erfundenen Hochzeitsbräuche, die alle nur das eine verfolgten, dem französischen Gast die Schönheit und den Reichtum unserer Gegend zu zeigen. Agrippina erschien in einem weißen Leinenkleidchen, das ziemlich durchsichtig war. Nicht, dass sich ihr weißer Körper darauf abgezeichnet hätte, bloß hatte sie zum Kontrast diese schwarzen Haare. Sie zitterte bis zu den schwarzen Augenbrauen und Pandele hielt ihre Hand fest in der seinen. Unter den Rosenbogen las ihnen ein Mann in einer fremden Sprache vor. Von hier an habe ich nicht mehr viel gesehen, denn ich musste mithelfen, den Tisch für das Festmahl zu decken. Das Hochzeitsmahl hatte 17 Gänge aus wundersam farbigen Fischen und riesigen durchsichtigen Fischeiern. Dazu floss Rotwein und ein Genosse rief, diesen Wein hat der Brautvater begraben, als die Tochter zur Welt kam. Es wurde auf den Brautvater angestoßen. Wo ist der Brautvater? Fragte eine betrunkene Genossin mit sonnenbeschienenen hochgesteckten Haaren. Zu Hause, antwortete ein kleiner Genosse im gemeinschaftlichen Gröhlen, denn die Braut wurde vom Bräutigam entführt, wie es der Brauch besagt. Das Fest wurde immer ausgelassener. Antim klopfte mit seinem Holzbein auf das Holzpodest, auf dem die wichtigsten Genossen mit dem französischen Gast saßen, und sang »Ai, ai, ai« zum ersten, zum zweiten, zum dritten und immer wieder, immer höher, bald so klagend wie ein Weib. Betrunken wie er war, hat er sich immer mehr seiner Brusthaare im Akkordeon verfangen. Das erzählt er später denen, die bereit waren zu glauben, dass er jemals Brusthaare hatte. Unsere Fischer schwitzten im Kreistanz, der bei uns nicht üblich war. Ja, manche waren davon trunkener als vom Wein, der uns großzügig kredenzt wurde. Niemanden hielt es noch in der Küche, also schlich ich mich weg mit prall gefüllten Körben. Auf dem Weg nach Hause glaubte ich, den riesigen Stör in der Mitte der Tänzer gesehen zu haben, aber vielleicht dichte ich ihn jetzt auch bloß dazu. Ich war wohl bei meinem Sohn und freute mich über seinen Appetit angesichts der wundersamen Genossenköstlichkeiten, als man Pandele und Agrippina bei Fackellicht auszog und in den schleimigen Fischbauch nähte, um die falsche Hochzeit zu besiegeln. Auch ohne die getreue Erzählung meiner Nachbarn hätte ich mir vorstellen können, wie der französische Genosse langsam seine beschlagene Brille abgesetzt und überwältigt sowas wie eine herrliche Barbarei seufzen musste, während die ganze Genossenschaft, darunter auch ein unscheinbarer Genosse mit rotem Bartflaum, voller Gastgeber stolz nach den Zuckungen des riesigen Fischkadavers spähte.